Ich wünsche einen gesegneten Abend. Wir haben 1300 Lieder in diesem Liederbuch, das, aus dem wir jetzt gesungen haben. Und manche von Ihnen kennen sicher irgendwelche Nummern. Wenn irgendjemand sagt, ja, 600 so und so, dann wissen Sie wahrscheinlich schon, welches Lied jetzt kommt. Warum wissen Sie das? Ja, weil Sie es so oft gesungen haben. Genau gleich ist es mit den Psalmen. Wie merken wir uns die Psalmen? Indem wir sie oft lesen. Einige können wir sogar singen. Und wir sind gerade dabei, uns ein bisschen Bekanntschaft zu schließen mit dem Buch der Psalmen. Wir haben 150 Psalmen und es ist für mich eine ziemliche Herausforderung. Wie kann ich in 6 Abenden oder in 6 Vorträgen, 7 Vorträgen uns hineinführen in dieses Buch mit 150 Psalmen. Ich habe das noch nie so gemacht in dieser Weise. Ich hatte mal ein Seminar, da hatten wir 30 Stunden und da ging das einigermaßen. Aber in 6 bis 7 Stunden ist es knapp. Aber ich möchte doch gerne, und wir beten dafür, Sie beten auch, dass der Herr uns ein bisschen hineinführt in dieses herrliche Buch. Wir haben die ersten Abende ein bisschen uns mit dem ersten Buch befasst, ersten Psalmbuch. Und ich habe heute weitergearbeitet im ersten Psalmbuch und musste einiges revidieren. Ich zeige Ihnen nur ganz kurz, man kann ja diese Psalmen im ersten Buch verschieden gruppieren. Das Psalmbuch 2 und 3 und 4 und 5, das ist einfach. Das Schwierige ist das erste, weil wir weniger Anhaltspunkte haben. Aber ich möchte ganz kurz, bevor ich zum zweiten Buch gehe, möchte ich Ihnen meine Korrektur noch sagen. Sie können jetzt, wenn Sie sagen, ach, mich interessiert das nicht mit den Namen und mit den vielen Zahlen und mit den vielen Psalmen, ich warte auf was anderes, dann dürfen Sie jetzt ruhig 5 Minuten ruhen. Aber jetzt ganz kurz, wir haben den ersten Psalm und den zweiten Psalm, das sind Psalmen, die zur Einleitung gehören. Der zweite Psalm aber hat schon ein wichtiges Thema, das durch die ganzen Psalmen sich zieht. Und das ist das Thema von dem Sohn Gottes, von dem König. Ich habe meinen König eingeweiht auf meinen heiligen Berge, Psalm 2. Und dann die erste Gruppe, wenn man Psalm 2 als ersten Psalm von einer 7er Reihe zählt, dann kommt man von 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da kommen wir bis zu Psalm 8. Und der Psalm 8 hat dasselbe Thema wie Psalm 2. Es geht wieder um den König. Also wir haben hier eine 7er Reihe, die beginnt mit dem König und die schließt mit dem König. Der 8er Psalm, den kennen Sie ganz sicher. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Und dort ist dann die Rede, dass dieser Herr, unser Herrscher, dass dieser Herr den Menschen dazu ausersehen hat, mit ihm König zu sein, mit ihm zu regieren. Alles hast du unter seine Füße getan. Und es ist ein Psalm über Gott und über den Menschen, die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Nun, ich möchte heute nicht über Psalm 8 reden, obwohl ich versucht wäre, es zu tun, aber Sie dürfen das selber tun. Das ist auch nicht so schwer, der Psalm. Wird ja auch im Hebräerbrief einmal erwähnt, dieser Psalm. Aber wir können uns merken, das ist eine schöne Gruppe, die Gruppe der Psalmen 2 bis 8. Und das ist eine 7er Gruppe und in der Mitte der 7er Gruppe haben wir noch einmal einen Psalm, wo Gott König genannt wird. Das ist der Psalm 5. Dort kann man lesen, im Psalm 5, Vers 3, mein König und mein Gott. Also Gott wird König genannt. In Psalm 2, in Psalm 8, der Herrscher. Und in der Mitte dieser 7er Gruppe, das ist der 5er, da wird er nochmal König genannt. Dann in die nächste Gruppe, von den Psalm 9 bis Psalm 18, die wird angeführt von einem langen Psalm, der 9, der 9. Psalm, das habe ich das erste Mal schon gesagt, der 9. Psalm gehört zusammen mit dem 10. Psalm, das ist nämlich ein alphabetischer Psalm und die erste Hälfte des Alphabetes ist 9 und die andere Hälfte des Alphabetes ist 10. Und ich meine, in der russischen Bibel sind sie zusammen oder jedenfalls in der griechischen Bibel sind sie zusammen, der 9er und der 10er. Jedenfalls, das ist ein langer Psalm und es ist die Bitte um das Gericht, Gott möge eingreifen. Gott, der König, er wird noch einmal König genannt, Kapitel 9, Vers 5, er sitzt auf dem Thron als gerechter Richter. Und Vers 8, der Herr thront auf ewig, seinen Thron hat er gestellt zum Gericht. Und dann wird geredet um diesen König, dass er eingreife zum Gericht. Kapitel 10, Vers 16, Jahwe ist König immer und ewiglich. Und das endet dann, diese Reihe, endet mit Psalm 18, auch ein langer Psalm. Die anderen dazwischen sind kurz, aber der 9er mit 10 zusammen und der 18er sind lang. Und auch im Psalm 18 ist dieselbe Bitte um das Gericht. Dort ist es auch aber ein Dank und eine Bitte. Dort ist die Rede von dem König im Psalm 18 in Vers 51. Da hat Gott eingegriffen, um seinen menschlichen König, den er eingesetzt hat, den König David, zu Recht zu verhelfen. Gott ist eingeschritten zum Gericht. Der Psalm 18 redet, wie Gott gekommen ist und wie er zornig war und wie er David gerettet hat, wie er seine Hand ausgestreckt hat und seinen Gesalbten, den gesalbten König, den David gerettet hat. Psalm 18, Vers 51, der groß macht die Rettungen seines Königs. Und Gnade erweist seinem Gesalbten David und seinem Samen ewiglich. Und in der Mitte von dieser Reihe, das ist eine Reihe mit 1 plus 7 plus 1, mit 9 Psalmen. Und in der Mitte dieser Reihe steht der Psalm 14. Und dort ist die Rede von den Menschen, der gottlos ist. Es ist keiner, der Törichte sagt in seinem Herzen, es ist kein Gott. Und es spricht auch in gewisser Maßen von einem richterlichen Psalm. Die dritte Gruppe ist dann der Psalm 19 bis 29 und da haben wir dann besonders diesen Psalm 19, der ja die Mitte des ganzen Buches ausmacht, die theologische Mitte. Psalm 19 bis 29 wird angeführt von dem berühmten 19er und wird abgeschlossen mit dem berühmten 29er. Ich habe ja darüber schon gesprochen. Der 19er ist der Psalm, der über die Herrlichkeit Gottes spricht. Die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung, die Herrlichkeit Gottes in seinem Wort. Und der Psalm 29 ist der Psalm, der über die Herrlichkeit Gottes spricht. Die Herrlichkeit Gottes über die Schöpfung und die Herrlichkeit Gottes in seiner Stimme. Die Stimme Jahwes ist gewaltig. Ich habe Ihnen das vorgelesen. Wir brauchen das nicht mehr lesen. Und von dieser Reihe, in der Mitte dieser Reihe, steht der Psalm 24. Und das ist der Psalm, der von der Herrlichkeit Jahwes spricht. Wer ist denn der König der Herrlichkeit? Es ist Jahwe. Er ist der König der Herrlichkeit. Jahwe der Heere. Fünfmal heißt es dort König der Herrlichkeit. Die vierte Gruppe ist dann die Gruppe, die noch übrig bleibt, die Psalm 30 bis 41. Wobei der Psalm 30 und 31 nach Auffassung mancher Theologen wie ein Übergangspsalm, wie zwei Übergangspsalmen sind, zwei so Zwischenpsalmen. Aber dann haben wir wieder eine wichtige Reihe von 32 bis 41, die beginnt mit selig und sie endet mit selig. Psalm 32, selig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Selig der, dessen Übertretungen vergeben sind. Bei Ihnen steht nicht selig, bei Ihnen steht wohl dem Mann oder wohl dem Menschen. Aber im Hebräischen steht selig der Mann. Selig heißt glücklich zu preisen. Und das endet mit dem 41er und der 41er beginnt mit selig ist der, der Acht hat auf den Geringen. Und in der Mitte dieser Reihe zwischen 32 und 41 steht dann der 37er Psalm. Und der 37er, der spricht, der hat zum Thema, dass Gott den Gerechten belohnt, der wird das Land erben und der Ehrfurchtslose wird verschwinden, wird umkommen. Und es in dem ersten, in 32 und im 41 ist die Rede von, wie Gott die Seinen beschützt. Und im 37er ist auch die Rede an mehreren Stellen, wie Gott die Seinen beschützt. Diese Gruppe ist durchaus eine gute Art, die Psalmen im ersten Buch so zu gruppieren. Man muss aber die Psalmen, die keinen Namen haben, zwischen Psalm 3 und Psalm 41, die keinen Namen haben, das sind zwei, die muss man immer mit dem vorherigen zusammennehmen. Also der 9er geht zusammen mit dem 10er und der 32er geht zusammen mit dem 33er. Weil der 10er Psalm und der 33er Psalm sind die einzigen Psalmen, die keinen Namen haben. Ja, die hängen an dem vorderen dran. Also 33 und 32 zusammen und 9 und 10 zusammen. Dann hat man dieses schöne Bild hier. Und dann kann man die zwei mittleren Gruppen, das habe ich am Anfang schon mal gezeigt, die zwei mittleren Gruppen kann man dann zusammennehmen von Psalm 9 bis 29. Und wenn man die dann auflistet, hat man in der Mitte Psalm 19, den wir heute schon gehört haben. Und um den Psalm 19 herum wie einen Ring, einen thematischen Ring, das heißt, die Themen der Psalmen, die rund um den 19er Psalm herum sind, sie sind immer parallel. Man muss aber den 20er und den 21er zusammennehmen, sonst geht es nicht. Es sind zwei kurze Psalmen, 20er und 21er, die sind parallel mit 18. Der 23er ist parallel mit 16. Der 22er ist parallel mit 17. Der 23er ist parallel mit 16. Der 24er ist parallel mit 15. Wenn Sie das lesen, ich habe jetzt keine Zeit, das dürfen Sie alles selber zu Hause tun. Ich möchte nur ein bisschen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, dass Sie sagen, so, und jetzt gehe ich nach Hause und jetzt schaue ich mir den Psalm 15 und den Psalm 24 an, ob die wirklich parallel sind. Ja, dann schauen Sie sich an, ob die parallel sind, ob die das gleiche Thema haben und wie die zusammenhängen. Ja. Das war der Nachtrag zu Buch 1. Man könnte also dann diese Bücher, ja, mehr möchte ich jetzt gar nicht sagen, alles andere können Sie selber dann herausfinden. Heute, so, 5 Minuten sind um, jetzt dürfen Sie wieder aufwachen. Heute gehen wir zum Buch 2. Das Buch 2, nein, hier nochmals die Zusammenfassung von Buch 1, damit Sie wissen, wo wir sind. Also Buch 1, haben Sie vergessen? Buch 1, das war dieses Buch, das begonnen hat mit der großen Not. Das Königtum Davids liegt am Ende. Der Tiefpunkt beginnt im Psalm 3. Zuerst im Psalm 2 beginnt es mit einem herrlichen König, der Sohn Gottes, Jahwe, gebiert einen König und setzt ihn auf den Thron. Heute habe ich dich geboren, du bist mein Sohn. Und ich habe meinen König eingesetzt auf dem Zionsberg, meinem heiligen Berg. Aber nachher in Psalm 3 beginnt es mit einem Tiefpunkt. Das ist der Psalm von Absalom. Nicht von Absalom geschrieben, der Psalm, der über Absalom schreibt. Von David geschrieben. Alle Psalmen im Psalmbuch 1 sind von David geschrieben. Davids Königtum wird von außen bedroht durch seinen Sohn Absalom. Als starker Kontrast, starker Gegensatz zu dem Sohn des Gesalbten, zu dem Sohn des Königs, der eines Tages regieren sollte und dem alle Völker sich unterordnen sollten. Hier ist der Sohn Absaloms und David muss fliehen. Und es endet mit der großen Not, Psalm 41. Davids Königtum wird von innen bedroht. Der Ratgeber Davids, Ahitophel, hat sich verschworen gegen den König. Und es betrifft dieselbe Sache, immer noch Absalom. Der Rebell ist Absalom und der Ratgeber Davids, der Freund, der beste Freund Davids, hat sich auf die Seite des falschen Königs geschlagen, des Absalom. Und so ist dieser Psalm 41 ein Typus auf Judas, der so mit dem Herrn Jesus so eng war. Der Judas, der ein Freund war und der seine Verse gegen den Messias aufgehoben hat. Der Herr Jesus zitiert diesen Psalm, der eigentlich über Ahitophel geht. Aber der Herr Jesus zitiert diesen Psalm im Johannes Kapitel 13 und wendet ihn auf Judas an, der so eng mit ihm vertraute Gemeinschaft gehabt hat, der gegessen hat mit dem Herrn der Herrlichkeit und dann hat er dem Satan Raum gegeben, sodass er sein Herz erfüllen konnte und den Messias verraten. Wie der Ahitophel ein Verräter wurde. Psalm Buch 1 hat ganz viele Klagepsalmen, mindestens 15 Psalmen, die klagen und einige noch, die flehen und wo ein Flehen ausgedrückt wird. Das Thema ist das Elend und die Bedrückung des davidischen Königtums. Der König klagt, der König fleht, der König bittet. Und jetzt kommen wir zum Buch 2. Psalm 42 beginnt immer noch in einer Tiefe, ganz tief unten. Die Frage, die im Psalm 42 gestellt wird, ist: Warum? Warum? Vers 6, Psalm 42, oder Vers 2 können wir lesen: Wie die Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott. Vers 6. Warum bist du so aufgelöst, meine Seele, und bist unruhig in mir? Warte auf Gott. Vers 10. Sagen will ich zum Mächtigen, meinem Felsen: Warum vergisst du mich? Warum muss ich trauernd einhergehen unter dem Druck des Feindes? Vers 12. Warum bist du so aufgelöst, meine Seele? Bist unruhig in mir. Warte auf Gott und ich werde ihm noch danken, der das Heil meines Angesichts ist und mein Gott. Und Psalm 43 gehört dazu. Schaffe mir Recht, Gott. Streite meinen Streit gegen ein liebloses Volk. Man denkt an die gleiche Situation. Das Königtum Davids liegt am Boden. Das Volk ist gegen den König. Der König muss barfuß aus der Stadt hinauslaufen und sich verstecken. Warum bist du so aufgelöst, meine Seele? Vers 5 im Psalm 43. Und dann geht es weiter in Psalm 44, die gleiche Frage noch einmal. Warum? Psalm 44 handelt von Israel. Gott hat Israel erlöst und gesegnet. Nun aber liegt es im Elend. Israel ist ein gnadenloses Volk, wie Schlachtvieh geachtet. Wie Schlachtvieh sind wir geachtet worden. Psalm 44, Vers 23. Deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, als Schlachtschafe wurden wir gerechnet. Erwache! Warum schläfst du, mein Herr? Kennen Sie das? Man ist so ganz am Boden, alles geht schlecht und der Herr, der scheint zu schlafen. So ging es hier dem König David. Warum schläfst du, mein Herr? Entschuldigung, es geht nicht um König David, es geht um die Söhne Korahs. Das ist ein Psalm der Söhne Korahs. Aber sie besingen trotzdem die Situation des Königs. Das Königtum liegt am Boden und Israel leidet mit dem König. Wissen Sie was, wenn Sie das Alte Testament lesen, merken Sie, wie es dem König geht, so geht es dem Volk. Beachten Sie das mal. Wie es dem König geht, geht es dem Volk. Und dann kommt meistens noch der Tempel auch hinzu. Wie es dem Tempel geht, so geht es dem Volk. Das hängt alles zusammen. Der König, der Tempel und das Volk. Vers 24. Erwache, warum schläfst du, mein Herr? Wache auf, verstoße uns nicht für immer. Warum verbirgst du dein Angesicht? Noch eine Warum-Frage. Warum vergissest du unser Elend und unseren Druck? Denn unsere Seele ist gebeugt in den Staub, unser Bauch klebt an der Erde. Können Sie sich das vorstellen? Der Bauch klebt an der Erde, der liegt schon am Boden vor lauter Heulen und Weinen und jetzt klebt er schon fest am Boden. Steh auf uns zur Hilfe und erlöse uns wegen deiner Gnade. Das Volk betet um Gnade, aber das Volk ist am Boden, weil das Königtum am Boden ist. Und so singen hier die Söhne Korahs dieses Lied. Psalm 42 ist von den Söhnen Korahs, 43 gehört dazu. 44 ist von den Söhnen Korahs, jetzt gehen wir weiter. Psalm 45, da kommt jetzt Licht hinein, ist auch von den Söhnen Korahs. Da besingen sie den König. Oh, jetzt erhebt sich alles, um den König zu besingen. Sein Thron ist ewig. Gott, dein Thron ist ewig. Sie schauen auf den herrlichen König. Auch wenn das Volk am Boden liegt und das Königtum in Elend ist, dürfen sie doch nicht vergessen, daran zu denken, dass Gott ein herrlicher König ist. Vers 46, auch von den Söhnen Korahs. Dort reden, besingen sie die Stadt Gottes. Psalm 46, Vers 5. Ein Strom, seine Bäche erfreuen die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen beim Anbruch des Morgens. Völker toben, Königreiche wanken. Er lässt seine Stimme erschallen, die Erde zerschmilzt. Jahwe, der Heere, ist mit uns. Eine hohe Feste ist uns der Gott Jakobs. Dort in der Mitte vom Psalm 46, übrigens, was ich jetzt gelesen habe, ist die Mitte vom Psalm 46. Vers 6, Vers 7 und Vers 8 ist exakt die Mitte vom Psalm 46, der wichtigste Teil dort. Ja, hier die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist mit uns. Hier in der Mitte ist ein Lichtblick. Aber es geht weiter, Psalm 47, auch von den Söhnen Korahs. Dort wird öfters der König besungen. Jahwe, der Höchste, ist ein großer König über die ganze Erde. Gott ist König der ganzen Erde, über alle Völker, auf seinem heiligen Thron. Psalm 48, auch von den Söhnen Korahs. Jahwe ist groß in der Stadt Gottes. Zion, die Stadt des großen Königs, ragt empor. Gott wird die Stadt Jahwes festgründen bis in Ewigkeit. Psalm 49 ist auch von den Söhnen Korahs. Ein Psalm über die Völker, eine Botschaft an die Heidenvölker. Warum sollte ich mich fürchten? Vers 6, Psalm 49, Vers 6. Warum sollte ich mich fürchten in den Tagen des Übels, wenn die Ungerechtigkeit meiner Verfolger mich umringt? Immer noch sind Verfolger da. Immer noch geht es dem Königtum schlecht, aber es ist jetzt ein Hoffnungsschimmer da. Warum sollte ich mich fürchten, wenn die Ungerechtigkeit meiner Verfolger mich umringt? Vers 7, die sich verlassen auf ihr Vermögen und sich rühmen der Größe ihres Reichtums. Niemals mag ein Mann seinen Bruder zu erkaufen, zu erlösen. Er kann Gottes Lösegeld nicht geben. Denn kostbar ist ihm die Erlösung ihrer Seele und er muss davon abstehen auf ewig, dass er fortlebe für immer und die Grube nicht sehe. Er schafft es nicht, sich selbst zu erlösen, der Mensch. Vers 11, denn siehe, die Weisen sterben, der Törichte und der Unvernünftige kommen zusammen um und ihr Vermögen lassen sie anderen. Ihr Gedanke ist, dass ihre Häuser in Ewigkeit bleiben, ihre Wohnungen von Geschlecht zu Geschlecht. Sie nennen Ländereien nach ihrem Namen, doch der Mensch in seiner Herrlichkeit bleibt nicht. Er ist gleich dem Vieh, das vertilgt wird. Hier wird es ein Psalm über die Vergänglichkeit des Menschen. Und jetzt ist zu Ende mit den Söhnen Korahs. Dieser Psalm 49 ist der letzte in der Reihe der Söhne Korah im Buch 2. Wir haben 7 Psalmen. Psalm 42, da gehört der 43er dazu, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 7 Psalmen von den Söhnen Korah. Von den 7, exakt in der Mitte, ist welcher Psalm? 46. Von den sieben in der Mitte ist 46. Dort, wo er begonnen hat, die Stadt Gottes zu besingen, dort, wo er gesagt hat, Gott ist in ihrer Mitte. In der Mitte von Jerusalem ist Gott. Da hat er sich halt auf die Mitte konzentriert. Mitten in den sieben Chorabsalmen. Gott ist in ihrer Mitte. So soll das in unserem Leben auch sein. Gott muss in unserer Mitte sein. In der Mitte meines Lebens. An dem wichtigsten Platz muss Gott sein. In der Mitte meines Denkens muss Gott sein. Das ist eine wichtige Lektion aus den Söhnen Korah. Also wir haben sieben Psalme der Söhne Korahs. Und der letzte Psalm von den Söhnen Korahs singt über die Vergänglichkeit des Menschen. Und endet mit dem Tod. Vers 15, sie lagern sich hin zum Bereich des Todes. Der Tod weidet sie. Vers 16, wahrlich, Gott wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Todesbereiches, des Sheol. Das Sheol ist der Hades, der Totenbereich. Gott wird mich erlösen von der Gewalt des Todesbereiches, denn er wird mich nehmen, zu sich nehmen. Fürchte dich nicht, wenn ein Mann sich bereichert und wenn sich mehrt die Herrlichkeit seines Hauses, denn bei seinem Tode nimmt er das nicht, das alles nicht mit. Ob er auch, Vers 19, ob er auch seine Seele segnete in seinem Leben und man rühmt dich, dass du dir gütlich tust, hinfahren wird sie, die Seele, hinfahren wird sie zum Geschlecht seiner Väter. Sie werden in Ewigkeit das Licht nicht sehen. Der Mensch in seiner Herrlichkeit und ohne Einsicht ist gleich dem Vieh, das vertilgt wird. So endet der Psalm, die Psalmreihe von den Söhnen Korahs endet mit dem Tod. Die Vergänglichkeit des Menschen. Ja, was lernen wir hier? Nun, wir schauen jetzt mal zuerst, wie ist das Buch aufgebaut? Wir haben sieben Psalmen am Anfang von den Söhnen Korah. Dann haben wir einen Psalm, schauen Sie hinein, Psalm 50. Einen Psalm von Asaf, der ist der einzige Psalm von Asaf im Buch 2. Sieben, dann eins. Dann haben wir in Psalm 51 von David, 52 von David, 53 von David, 54 von David, 55 von David, 56 von David, 57 von David, 58 von David, 59, 60, 61, 62, lauter David-Psalme. Wie viele David-Psalme? Nun, wir haben 18 Psalmen von David und drei sind nicht benannt. Also der 66er und der 67er, der 71er, die haben zwar keine Namen, aber wie wir schon gemerkt haben, oft sind die unbenannten Psalmen auch von David. Also wir dürfen sie wohl dazu rechnen. Dann haben wir 18 plus 3, gibt 21. 21 ist 3 mal wie viel? Jetzt müsst ihr wieder rechnen. Heute schon wieder rechnen. Die Psalme, die haben es in sich. Also 21 ist 3 mal was? Bitte? 3 mal die 7. Schon wieder die 7. Wir haben gesagt, die sieben kommen immer wieder vor. Also wir haben einmal die sieben, die Söhne Korahs haben sieben Psalmen am Anfang. Dann haben wir einen Asaf-Psalm, dann haben wir dreimal die sieben von David. Und wie geht es weiter? Psalm 72 ist dann der letzte. Psalm 50 war dieser eine von Asaf, ja? Der war dazwischen. Dann haben wir 21 von David und dann haben wir den 72er. Und der ist nicht von Asaf, der ist nicht von David, der ist von Salomo. Sie können nachschauen, Psalm 72 von Salomo, der Sohn Davids. Also, wie sieht das jetzt aus? Wir haben also zwei Teile. Zuerst die sieben von Korah mit einem Psalm als Abschluss, das ist der von Asaf. Dann die dreimal sieben von David mit dem Psalm 72 von Salomo. Als Abschluss. Das ist leicht. Die Gruppierung, die kann jeder verstehen. 7 plus 1 und 3 mal 7 plus 1. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, warum machen wir das überhaupt? Warum ist das so eingeteilt? War das Zufall? Haben die Lieder einfach der Reihe nach gesammelt und irgendwie hingeworfen? Nein, da war der Heilige Geist dabei. Man kann es auch so aufschreiben, ich mache es jetzt ein bisschen so schematisch nach einer Tabelle. Wir haben 7 von Korah, 1 von Asaf, 3x7 von David, 1 von Salomo. Und wir merken, der eine von Asaf und der eine von Salomo, die müssen irgendwie wichtige Psalmen sein, sonst würden sie nicht so einzeln alleine dastehen. Der 50er und der 72er, die müssen wir uns genauer unter die Lupe nehmen. Was hat es auf sich mit dem 50er Psalm und was hat es auf sich mit dem 72er Psalm? Also schauen wir uns die beiden jetzt an. Psalm 50. Der mächtige Gott, der Herr, hat gesprochen. Und er ruft der Erde oder dem Lande zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion, der Schönheit Vollendung, strahlt Gott im Lichtglanz hervor. Unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. Feuer frisst vor ihm her und rings um ihn stürmt es sehr. Er ruft dem Himmel droben zu und der Erde, und um sein Volk zu richten. Versammelt zu mir meine Frommen, die meinen Bund mit mir geschlossen haben über dem Opfer. Und die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit, denn Gott selbst steht im Begriffe zu richten. Bis hierher. Was ist hier los? Vorher, erinnern Sie sich, was die Söhne Korahs gesungen haben? Warum schläfst du? Warum greifst du nicht ein? Warum schweigst du? Warum, warum, warum? Psalm 50 ist die Antwort. Ich schlafe gar nicht, sagt der Herr. Ich schlafe nicht. Was sagt er hier? Ich werde nicht schweigen. Unser Gott kommt, er wird nicht schweigen. Also der Psalmist sagt es über Gott. Er wird nicht schweigen. Er kommt, aber er kommt zum Gericht. Ja, jetzt denken wir, vielleicht damit er die Leute draußen richtet, die Bösen, die nicht glauben, dass er die richtet. Nein, nein, sagt er, es geht nicht um die Bösen, es geht um euch, um sein Volk. Gott kommt, um das Volk Israel zu richten. Höre mein Volk, Vers 7. Höre mein Volk, und ich will reden, Israel, und ich will gegen dich zeugen. Ich bin dein Gott, Gott dein Gott. Nicht wegen deiner Schlachtopfer tadle ich dich, und deine Brandopfer sind ständig vor mir. Nicht werde ich einen Stier nehmen aus deinem Hause, noch Böcke von deinen Hürden. Worum geht's hier? Gott kommt und sagt, jetzt müsst ihr gut zuhören. Ich werde jetzt als Zeuge auftreten. Jetzt kommt Gott als der Anwalt und geht auf die Zeugenbank. Das ist eine Gerichtsverhandlung. Wir haben jetzt eine Gerichtsverhandlung. Gott, der Hauptzeuge, der Ankläger. Und er klagt das Volk an. Und er sagt, nicht wegen deiner Schlachtopfer tadle ich dich. Nein, du bringst immer brav deine Stiere und deine Ziegen und deine Schafe und alles mal bringst du da brav da in Jerusalem auf dem Altar und du willst mich damit versöhnen. Er sagt Gott, das mag ich nicht. Ich brauche das nicht. Wir lesen weiter. Vers 9. Nicht werde ich einen Stier nehmen aus deinem Haus. Nicht werde ich einen Stier nehmen aus deinem Hause. Noch Böcke von deinen Hürden. Denn mein ist alles Wild des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel der Berge und das Getier des Feldes ist mir bekannt. Hungerte mich, ich würde es dir nicht sagen. Denn mein ist die Welt und ihre Fülle. Er sagt, ihr bringt mir da Opfer da, ich brauche das nicht. Und wenn ich Hunger habe, dann sage ich es euch nicht. Ich habe genug zu essen, ich kann mir selber was holen, alles gehört mir. Vers 13, sollte ich Fleisch von Stieren essen und Blut von Böcken trinken? Offensichtlich will er das nicht. Was will er denn? Vers 14, opfere Gott Dank. Und bezahle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tage der Not, so werde ich dich retten und du wirst mich ehren. Die Korah-Psalmen, das waren lauter Psalmen da am Anfang, die ersten Korah-Psalmen, da war ein Bitte um, rette uns aus Not, rette uns aus unserer Not, wir sind bedrängt und es geht uns schlecht und warum schläfst du? Er sagt, weißt du, was du machen solltest? Du musst mit Gott in Ordnung kommen. Bezahle dem Herrn deine Gelübde, das heißt, du hast Schuld auf dich geladen. Deine Gelübde hast du versprochen und nichts hast du gehalten. Opfere dem Herrn Lob und Dank. Vers 16, Und zum Ehrfurchtslosen, zum Frevler sagt Gott: Was hast du, meine Satzungen aufzuzählen, und nimmst meinen Bund auf die Lippen, und du selbst hassest Zucht und wirfst meine Worte hinter dich? Siehst du einen Dieb, so gefällt es dir bei ihm, und mit Ehebrechern ist dein Teil. Deinen Mund schickst du aus zum Bösen und deine Zunge knüpft Betrug. Wer ist dieser Ehrfurchtslose? Bei uns steht vielleicht Gottlose oder Frevler. Wer ist dieser Frevler? Es geht nicht um die Bösen draußen, es geht um die Bösen drinnen, im Volk. Da gibt es solche, die sind Diebe und die sind Ehebrecher und die sind Lügner und Betrüger mit dem Mund. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder. Noch schlimmer. Nicht nur Betrug von irgendjemand, den eigenen Bruder behandelt man mit Lüge und Betrug. Gegen den Sohn deiner Mutter stößt du Schmähworte aus. Das hast du getan. Und ich schwieg. Da hast du gedacht, ich wäre gleich wie du. Ich will dich rügen, das heißt, ich will dich tadeln und ich will es dir vor Augen stellen. Merkt euch dieses, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht zerreiße und kein Befreier ist da. Das Volk ist in großer Gefahr. Gott ist drauf und dran, es zu zerreißen, wie ein Löwe die Beute zerreißt. Das Volk ist drauf und dran, abzufallen und zugrunde zu gehen. Was will Gott? Vers 23 wiederholt er, was er schon gesagt hat im Vers 14. Wer Dank opfert, der ehrt mich, und der bahnt einen Weg, und ich lasse ihn sehen, das Heil Gottes. Es gibt eine Möglichkeit, aus deinem Dilemma, aus deiner Not wieder herauszukommen. Es gibt eine Möglichkeit, opfere nicht einen Stier oder ein Schaf oder eine Ziege, opfere Gott Dank. Das heißt, wende dich deinem Gott wieder zu. Man könnte sich fragen, warum ist dieser Psalm so wichtig? Warum steht dieser Psalm so an dieser wichtigen Stelle? 7 Korach-Psalme, dieser eine Asaph-Psalm 50, dann kommen 21 David-Psalmen, dann der eine Salomo-Psalm. Was ist das Besondere an diesem einen Asaph-Psalm? Bitte vergessen wir nicht, was war denn die Frage? Das Königtum Davids liegt am Boden. Das war im Buch 1. Und im Buch 2 begann es immer noch am Boden. Und es war der Ruf nach Befreiung. Was ist die Ursache, warum es dem Königtum David so schlecht geht? Hier haben wir die Ursache. Du bist ein Frevler geworden, ein Dieb, ein Ehebrecher und ein Lügner. Und gegen deinen Bruder bist du vorgegangen. Er spricht zum Volk. Aber wir haben schon gemerkt, dass das Volk und der König, die sind immer parallel. Wenn das Volk sündigt, da muss man schauen, vielleicht hat der König gesündigt. Welche Sünden waren denn das hier, die dem Volk vorgeworfen werden? Dieb, also stehlen, Ehebrechen, Lügen, gegen den eigenen Bruder vorgehen. Hat der König sowas gemacht? Nein, König war immer brav. Lesen wir den nächsten Psalm, Psalm 51. Ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Oh, der David, der König, war ein Dieb, hat dem Uriah die Frau gestohlen. Er war ein Ehebrecher und er war ein Lügner. Er hat gesagt, er ist trügerisch gegen den Bruder vorgegangen. Gegen Bruder Uriah, hat gesagt, stellt ihn dorthin an die gefährliche Stelle, wo viele getötet werden. Schau, dass er irgendwie getötet wird, dieser Uriah. Der König, die Sünde des Königs, hat das Volk zum Sündigen ermutigt. Und das ist die Ursache, warum es dem ganzen Volk so schlecht geht und warum das Königtum am Boden liegt. Jetzt haben wir die Ursache. Warum hat Absalom im Psalm 3 rebelliert gegen den König? Was war die Ursache dafür, dass das Königtum am Boden liegt? Die Sünde des Königs David. Aber zum Glück, zum großen Glück oder zum großen Segen, kommt der Nathan zu David und David ist bereit, Buße zu tun. Wir wollen hier kurz unterbrechen, singen wir ein Lied und dann lesen wir weiter. Psalm 51, nun wir werden nicht alles lesen, aber Sie können sich schon denken, was die Mitte des Psalmes ist. Suchen Sie die Mitte im Psalm 51, dann haben Sie den wichtigsten Vers. Der Psalm hat 21 Verse und die Mitte, also wenn man jetzt die Zeilen zählt, dann zählt man 20 plus 2 plus 20 Zeilen. Es sind also 42 Zeilen und die Mitte ist genau der Vers 12. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und einen gefestigten Geist, erneuere in meinem Innern. Hier ist die Mitte, der wichtigste Satz vom ganzen Psalm. Erschaffe mir Gott ein neues Herz. Der König tut Buße. Gott hat das Volk gerichtet im Psalm 50. Das Volk erkennt seine Schuld und vor allem der König erkennt seine Schuld. Der Grund des Elends war Sünde im Volk und Sünde am König. Und die Gefahr war, dass Gott das Volk und das Königtum zerreißt wie ein Löwe die Beute, wenn sie nicht Buße tun. Daher soll das Volk Lob opfern und Gott wieder ehren. Und man, wie tut man das? Durch Psalm 51. Hier sehen wir, dass wie ein Mensch Gott wirklich wieder Lob bringen kann, indem er Buße tut. Das ist das Erste. Gott sagt, ich möchte, dass, wenn ein Volk nicht Buße tut, das haben wir in Amos 5, dann sagt Gott, ich möchte das Geplärr eurer Lieder nicht hören und ich möchte eure Schlachtopfer nicht riechen. Das ist mir alles ein Ekel. Warum? Weil sie nicht Buße getan haben. Genauso ist es in unserem Leben wichtig, dass wir dem Herrn bitten und sagen, Herr, ich bin bereit für eine Gerichtsverhandlung. Bitte lieber heute als später. Und dann kommt der Herr auf die Anklagebank und sagt, hier liegt Schuld vor, hier und hier und hier. Und dann muss man Buße tun, dann wird die Sache wieder gut. Wer Gott Dank opfert, der bahnt ihm einen Weg und ich lasse ihn sehen, das Heil Gottes. Das war der letzte Vers im Psalm 50. Lobopfer, das Gott haben will, das ist ein zerbrochener Geist. Vers 19 im Psalm 51. Vers 18. Du hast nicht Lust an Schlachtopfern, ich würde sie schon geben. An Brandopfern hast du kein Gefallen. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Das ist genau die Antwort auf Psalm 50. Genau die Antwort. Gott sagt, ich will keine Opfer. Ich will nur eins, ein zerbrochenes Herz will ich. Zerschlagenes Herz, das die Sünde erkennt und vor Gott bekennt. Tue Zion Gutes in deiner Gunst. Baue die Mauern Jerusalems. Baue die Mauern Jerusalems. Wenn es dem Volk schlecht, wenn der König sündigt und das Volk sündigt, dann kommen die Feinde und zerschmeißen die Mauern zu Jerusalems. So war das immer wieder in der Geschichte. Jetzt kann der Herr wieder bauen, dann wirst du Lust haben, Vers 21, dann wirst du Lust haben an Gerechtigkeitsopfern und Brandopfern und Ganzopfern. Dann, wenn das Herz wieder in Ordnung ist, dann kann man Gott wieder einen Stier bringen und einen Ziege und ein Lamm, dann hat er wieder Freude daran. Ja? Dann wird das Opfer wieder angenommen. Dann wird man Stiere opfern auf deinem Altar. Zum Glück hat der König Buße getan und jetzt ist der Weg frei für Psalm 72. Jetzt müssen wir schnell zu Psalm 72. Was ist im Psalm 72? Psalm 72, Gott, gib deine Rechtssprüche dem König und deine Gerechtigkeit dem Sohn des Königs. Er richte dein Volk in Gerechtigkeit und deine Gebeugten mit Recht. Frieden mögen die Berge tragen dem Volk und auch die Hügel in Gerechtigkeit. Er schafft Recht den Gebeugten des Volkes. Er rette die Söhne des Armen und zertrete den Bedrücker. Man fürchte dich mit dem Sonnenschein und angesichts des Mondes von Geschlecht zu Geschlecht. Er kommt herab wie ein Regen auf die Flur, wie Regenschauer Regengüsse auf das Land. In seinen Tagen, ich werde jetzt immer betonen, er und sein. Es geht um den König, der König, der Sohn des Königs. In seinen Tagen sprosse der Gerechte und Fülle von Frieden, bis der Mond nicht mehr ist. Er herrsche von Meer zu Meer, vom Strom bis an die Enden der Erde. Vor ihm beugen sich nieder die Wüstenvölker und seine Feinde lecken den Staub. Die Könige von Tarsis und die Küstenländer entrichten Geschenke. Die Könige von Sheba und Seba bringen Abgaben dar. Und alle Könige fallen vor ihm nieder. Alle Völker werden ihm dienen. Denn er befreit den Armen, der um Hilfe ruft, und den Gebeugten, der keinen Helfer hat. Er erbarmt sich des Geringen und des Armen, und die Seelen der Armen rettet er. Er erlöst aus Bedrückung und Gewalt hat ihre Seele. Kostbar ist in seinen Augen ihr Blut. Er lebe, und man gebe ihm vom Gold Schebas. Man soll stets für ihn beten, ihn den ganzen Tag segnen. Überfluss von Getreide sei im Lande, bis auf die Gipfel der Berge. Seine Frucht rausche wie der Libanon, und es blühe hervor aus den Städten wie das grüne Gewächs der Erde. Sein Name sei ewig, vor der Sonne sprosse sein Name, und in ihm werden sie sich segnen, und alle Völker sollen ihn selig preisen. Bis hierher. Also, der Salomo-Psalm, das Königtum und die ewige Herrschaft des rechtmäßigen Sohnes Davids, der Sohn Davids. Wie hat die ganze Sache begonnen? Psalm 3, der Sohn Davids, Absalom. Und Psalm 2, du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. Der Sohn, der König werden sollte auf dem Zion. Und jetzt meint man, ja, der Sohn von David, der Sohn. Gott hat dem David versprochen, von seinen Nachkommen wird er auf dem Thron sitzen, für immer und immer weiter und immer weiter. Wird auf dem Thron Israels, auf dem Thron Davids, wird es nie fehlen an dem König. Es wird in alle Ewigkeit so sein. Der Thron Davids wird besetzt bleiben in alle Ewigkeit. Aber hier sitzt der Falsche, der Absalom. Und jetzt verfiel das Königtum. Alles ging kaputt und Feinde kamen. Die Stadt wurde zum Teil Mauern eingerissen und so weiter. Und jetzt tut der König Buße und jetzt geht es wieder aufwärts. Jetzt sitzt der rechtmäßige Sohn Davids auf dem Thron. Gerade der von Bathseba. Der zweite, der eine ist ja gestorben. Aber er hat diese Frau geheiratet und jetzt ist er ein rechtmäßiger Sohn. Dieser Sohn Salomo sitzt auf dem Thron, nicht der Absalom. Die Anfechtung durch Absalom wird überwunden, weil Salomo, der andere Sohn von David, anstelle des falschen Königs auf dem Thron sitzt. Salomo ist hier der universelle, der allgemeine König und das Besondere ist hier, dass sogar die Heidenvölker kommen und sich vor ihm beugen. Das ist ein riesengroßes Reich. Nicht nur aus dem Volk Israel kommen sie, sie kommen auch aus den Heiden und beugen sich vor dem König. Sein Name sei ewig, vor der Sonne sprosse sein Name und in ihm werden sich segnen und segnen. Alle Völker sollen ihn selig preisen. Also, der Weg ist frei. Wunderbar. Wir haben hier also, wenn wir jetzt zurückgehen zu unserem Buch, wir haben hier also diese sieben Korah-Psalmen. Dann haben wir den Psalm 50 als theologisches Zentrum, das heißt als lehrmäßiges Zentrum dieses Buches. Dann kommen 21 Psalmen, wovon die meisten von David sind. Und dann kommt dieser Psalm 72, die Erfüllung des Königtums Davids. Also, es kommt doch noch zu einem guten Ende. Und warum ist das Ende gut? Weil der König Buße tut. Und wenn der König Buße tut, tut auch das Volk Buße. Wir haben schon gemerkt, so wie der König ist, so wird das Volk sein. Im Neuen Testament übrigens auch. So wie Christus ist, werden die Seinen. In Christus sind die Seinen Gerechte. Wenn es dem Christus gut geht, wenn er regiert, dann werden die Seinen auch regieren. Das Los des Königs und das Los des Volkes ist zusammengeschlossen. Wunderschön. Diese Zwischenpsalmen, wir haben jetzt ein paar Psalmen übersprungen, wir sind gesprungen von 51 zu 72. Wenn wir noch kurz diese Zwischenpsalmen betrachten, Psalm 52 ist die Rede von Doeg, dem Edomiter. Nun, wir können das jetzt natürlich nicht jeden Psalm betrachten, aber ich möchte Ihnen zeigen, diese Psalme passen hinein in das Thema. Doeg, der Edomiter, das war dieser Böse, der damals, als der David bei dem hohen Priester war und gegessen hat von den Schaubroten, der Doeg hat verraten. Der Doeg hat es verraten dem König Saul, der David verfolgte. Und dann mussten die Priester, alle Priester mussten sterben und ihre Familien. Saul hat sie alle getötet. Doeg, der Edomiter, war der Verräter. Als Beispiel für einen, der nicht Buße tut, steht er hier da im Psalm 52. Psalm 53, der Törichte spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Alle sind Sünder. Psalm 53. Denken Sie bitte nicht an die Heiden. Nein, das Thema ist Israel. Psalm 53, alle sind Sünder in Israel. Alle wichen ab, alle sind sie verderbt. Die Mitte vom Psalm 53 ist Vers 4 und 5. Alle wichen ab, allesamt sind sie verderbt, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Sie haben keine Erkenntnis, die Übeltäter, die mein Volk verzehren, als äßen sie Brot. Gott rufen sie nicht an. Vers 7, o, dass aus Zion die Rettungen Israels kämen. Wenn Gott die Gefangenschaft seines Volkes wendet, dann wird Jakob frohlocken und Israel sich freuen. Dieser Psalm ist geschrieben aus einer Zeit, als Israel in der Gefangenschaft war. Israel liegt am Boden. Wegen Sünde. Psalm 54 ist dann die Bitte um Rettung. Und das Thema ist, ich will dir opfern. Vers 8, ich will dir freiwillig opfern, loben deinen Namen, Jahwe, denn er ist gut. Jetzt kommt er freiwillig zum Opfern, zum richtigen Opfer. Das Opfer, das Gott will, ist ein zerschlagener Geist. Aus freiem Antrieb kommt er zu einem guten Jahwe. Psalm 55, und der Freund Davids, der Ahitophel, höhnet ihn, verspottet ihn. Psalm 56, als David in der Wüste war, als David in Gat war, dort wo er zum Achis ist er geflohen, hat sich verstellt. Oh, das war eine schlechte Zeit im Leben von David. Das war damals, als Doeg, der Edomiter, ihn verraten hat und als er dann weggelaufen ist, weil der Saul ihn verfolgt hat und dann läuft er mitten in die Hände der Philister. Oh, da ging es ihm schlecht. Da musste er irgendeinen Trick anwenden, damit er noch frei wird. Hat er sich dumm gestellt. Hat er einen Verrückten gespielt, dort bei Achis, da in Gat. Ja, dort wo, wisst ihr, was Gat ist? Gat ist die Heimat von Goliath. Mitten in die Hochburg, Burg des Feindes, läuft er. Und dann, was macht er jetzt? Er denkt, die erkennen mich nicht. Und dann wird er erkannt. Das ist David, sagen die Leute, das ist David. Oh, dann was muss ich jetzt machen? Da hat er sich gedacht, jetzt stelle ich mich als Behinderter. Und da hat er Speichel aus seinem Mund fließen lassen und hat so dumm getan. Und dann hat der König gesagt, was bringt ihr mir da einen Verrückten? Schafft ihn in die Wüste hinaus, dass er dort verrotte und verderbe. Da haben sie ihn rausgeschickt in die Wüste Juda. dass er da irgendwo in einer Höhle verdursten soll. Dort hat er den Psalm 34 geschrieben. Vielleicht kommen wir noch dazu, ich weiß nicht. Also, das ist 56. Dann ist der 57er, immer noch auf der Flucht vor Saul, mitten unter Löwen bin ich. Vers 58, es gibt einen Gott, der auf Erden richtet. Psalm 59, immer noch auf der Flucht vor Saul, rette und richte, dass man erkenne, Gott herrscht in Jakob. Psalm 60, eine Klage, Gott, du hast uns verworfen, stelle uns wieder her, o Gott. Das ist ein Bußgebet. Psalm 61, du wirst zu den Tagen des Königs noch viele hinzufügen, seine Jahre werden ewig sein, er wird ewig thronen. Jetzt kommt ein Lichtblick, oh, das Königtum wird wieder aufkommen. Psalm 61 ist exakt in der Mitte von diesen Psalmen. Wir haben 21 Psalmen und der Psalm 61 ist exakt in der Mitte von den 21 Psalmen. Dort ist der Lichtblick. 62, nur auf Gott vertraue still meine Seele. Jetzt beginnt er zu vertrauen. Psalm 63, meine Seele dürstet nach Gott. Der König wird sich freuen in Gott. Das Land Israel ist Dürre, aber der König wird sich freuen. Er hat schon Hoffnung. Psalm 64, Klage über die Feinde. Psalm 65, Gott in Zion, er wird das Land heimsuchen. Psalm 66, die ganze Erde wird Gott anbeten, er wird herrschen auf ewig. Also noch einmal ein Lichtblick. Psalm 67, es sollen dich preisen alle Völker, alle Enden der Erde werden ihn fürchten. Nicht nur die Juden, nicht nur die Israel, sondern die ganzen Völker. Psalm 68, Gott wird sich erheben. Das ist ein langer Psalm, die Gottlosen werden umkommen. Aus der letzten siebener Reihe ist Psalm 68 der Mittelpsalm. Psalm 69, Gebet eines Elenden, der verspottet wird, ziehe mich heraus aus dem Elend. Kein Tröster ist da, aber dann kommt Hoffnung, Gott wird Zion retten. Psalm 70, das Gebet eines Elenden um Errettung. Psalm 71, ich aber will beständig harren und du wirst uns aus den Tiefen der Erde wieder heraufführen. Du wirst uns wieder beleben. Der Psalm 71 endet mit, die sind im Totenreich und haben Hoffnung, dass Gott sie herausholen wird aus dem Totenbereich. Genau gleich wie der letzte Psalm von den Korachiten, die Korah-Psalmen. Der letzte, das war der 49er, erinnern Sie sich? Der 49er Psalm endet mit dem Totenreich und mit dem Tod. Und der 71er Psalm, der letzte von diesen David-Psalmen in dieser Reihe, endet mit dem Totenreich, aber mit der Hoffnung, Gott wird uns herausholen aus den Tiefen der Erde, wird er uns wieder heraufführen, du wirst uns wieder beleben. Das ist diese Reihe von Liedern im zweiten Buch. Es ist gut, sich die Lieder zu merken. Und Sie merken sie sich, wenn Sie es oft lesen. Bleiben Sie mal im Buch 2. Lesen Sie mal zu Hause nur dieses Buch. Bleiben Sie da, fangen Sie mit 42 an und lesen bis 72. Und dann schauen Sie, ja, das sind die 7 Korah-Psalmen. Da merke ich mir den mittleren, den 46er. Den merke ich mir, von der Stadt Gottes. Und Gott ist in ihrer Mitte. Und dann ist der 50er, ah, das ist die Mitte. Da ist das Gericht, die Gerichtsversammlung, ja? Der Schlüsselpsalm. Der Schlüssel zu meinem Leben ist, dass Gott mir Sündenerkenntnis gibt und dass ich dann Buße tue und opfere Gott Dank, dann wirst du ihm einen Weg bereiten und er wird dir das Heil Gottes zeigen. Dann 51 bis 71, die 21 Psalmen von David, 51 bis 71, schauen Sie sich die an und schauen Sie sich den Mittelpsalm an. Dieser Psalm 61. Und so merken Sie sich die Psalmen. So werden Sie zu Hause. Ich weiß, wie es Ihnen geht. Sie denken, 150 Psalmen. Ja, den 23er, den kenne ich und den 19er kenne ich mittlerweile auch. Und den 16er kenne ich auch noch und den 1er und den 2er. Aber dann bin ich schon verloren. Sie müssen sich reinlesen und nochmal lesen und nochmal lesen. Und dann wird dieses Psalmbuch lebendig und Sie können eine Muster drin sehen und Sie sehen die Geschichte des Königtums Davids, wie es sich entwickelt. Dann wird das Psalmbuch schön, dann wird es kostbar. Ich habe ihnen gesagt, meine Frau hat gesagt, ich soll über die Psalmen predigen und ich sage, ich kann mit dem Psalmen nichts anfangen. Heute kann ich was anfangen mit dem Psalmen. Heute wird's schön mit dem Psalmen. Weil man merkt, hier ist Leben und es gibt so viele Parallelen zu unserem Leben. Der Herr möge uns segnen und uns ermutigen im Studium dieses wunderbaren Buches. Morgen Buch 3. Bitte beten Sie dafür. Wir wollen jetzt auch beten, stehen dazu auf.